da braucht es einfach deutlich mehr Mut, gar nicht so sehr der Bundesregierung, sondern das muss auf der kommunalen Ebene kommen. Auf der kommunalen Ebene erleben wir halt leider Gottes sehr, sehr häufig, dass die Politik nicht den Mut aufbringt, entschieden und entschlossen Neubau letztendlich sicherzustellen über Verdichtung, über die Ausweisung von Baufläche etc.
Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, der Kampf ums Kanzleramt hat begonnen und im Zentrum steht neben Klimaschutz vor allem die neue soziale Frage rund um das Thema Wohnen. Deutschland ist ein Mieterland, nur die Schweiz kennt noch weniger Wohneigentümer. Kein Wunder also, dass in einem boomenden Immobilienmarkt die Angst vor Mieterhöhungen umgeht. Linke, Grüne und die SPD fordern jetzt für den Mietmarkt noch strenge Regulierungen. Da trifft es sich für die Wahlkampfstrategen gut, dass Deutschlands größte Vermieter Vonovia mit der Übernahme der Deutschen Wohnen das perfekte Feindbild schaffen will. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er gilt als Architektur- und Kunstbegeistert, bewunderte früher mal einen linken Politikstar und sitzt jetzt im CDU-Wirtschaftsrat. Michael Zahn ist der CEO des Berliner DAX-Konzerns Deutsche Wohnen und bald nicht mehr die Nummer 1 der Nummer 2, sondern die Nummer 2 der Nummer 1 hinter Vonovia-Chef Rolf Buch. Hallo Herr Zahn, schön, dass Sie heute Hallo. Bei mir sind.
Hallo, ich grüße Sie. Entschuldigen Sie, aber das war...
Das war?
Es war ein sehr schönes Intro, ja.
Okay, ich danke schon mal, aber nicht so gut viele gemacht, Vorschusslorbeeren. Ja. Gut, wir starten jetzt mal mit der ersten Frage.
Ja, gut.
Herr Zahn, bevor wir ins Vermietergeschäft so richtig einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich Sie kurz testen. Von wem stammt folgendes Zitat? Eigentlich will man nicht dauernd angefeindet werden, aber andererseits ist es wichtig, gegen den Strom zu schwimmen.
Das verraten Sie mir sicherlich. Ich habe keine Ahnung.
Sie haben keine Ahnung. Das klingt ja so ein bisschen wie von einem Berliner Vermieter im Häuserkampf. aber es ist von Oscar Lafontaine, einst linker Nein. SPD-Mann und Finanzminister. Okay. Okay. Warum war Lafontaine mal Ihr Idol?
Ganz einfach, weil ich im Zusammenhang mit der Deutschen Wiedervereinigung und meinem Hintergrund als Volkswirt der Idee des Zusammenführens beider Länder eher dem Lafontaine gefolgt bin als dem Helmut Kohl. Also ich hatte tatsächlich nicht die Vorstellung, dass da blühende Landschaften entstehen, sondern ich hatte die Vorstellung, dass das rein marktwirtschaftlich so nicht funktionieren kann. Mit einer Währungsunion hat man einfach, ich sag mal, viele, viele Lieferketten unterbrochen, Produktion auf der Ostseite sozusagen faktisch stillgelegt. Und so kam es ja dann auch.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wurden die erfolgreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Zeit eigentlich zu dem, was sie sind? Was sind Ihre Erfolgsgeheimnisse? Hören Sie mit uns hinter die Kulissen in Chefgespräch, Deutschlands erstem True Success Podcast. Meine Wirtschaftswoche-Kollegin Varinia Bernau und ich, Konrad Fischer, gewähren Ihnen exklusive Einblicke in Unternehmen und die Menschen dahinter, analysieren faszinierende Lebensläufe und vermitteln wertvolle Karrieretipps. Hören Sie rein, Chefgespräch, auf vivo.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Also Sie hätten die Wiedervereinigung ganz anders organisiert.
Jawohl.
Was hätten Sie denn gemacht? Sie hätten die Ostmark floaten lassen oder was hätten Sie gemacht?
Naja, bekanntermaßen war ja Ostdeutschland ein ganz, ganz wichtiger Exporteur in den Osten und ich hätte diese Lieferkette nicht unterbrochen und ich hätte eine Übergangsphase geschaffen, dass die Menschen natürlich alle in die D-Mark wollten, ist klar, also hätte man das irgendwo gut ausbalancieren müssen und ich glaube, in der Abwägung hätte ich lieber die Menschen davon überzeugt, dass die D-Mark perspektivisch kommt, ja, als wie gesagt diese starke Exportorientierung dann Richtung Osten zu verlieren.
Ich meine jetzt aus heutiger Sicht, wenn man sieht, was Sie heute für eine Position haben, ist ja Lafontaine nicht unbedingt das naheliegende Idol. Ich glaube, sie schwanken auch heute politisch eher zwischen den Grünen und dem CDU-Wirtschaftsrat. Oder wo muss ich sie da einordnen?
Sie kennen ja den Spruch mit 20, wenn man da nicht links denkt, ja, stimmt irgendwas nicht. Und wenn man mit 70 immer noch links denkt, dann ist auch irgendwas faul. Also ich gehöre sicherlich nicht dem linken Lager an, aber Themen wie Umweltschutz, Klima, Ernährung, ja, Zerstörung natürlicher Ressourcen, das sind Themen, die liegen mir persönlich einfach sehr am Herzen. Und deshalb ist es völlig richtig, was Sie sagen. Ich habe viel Sympathie mit grüner Politik, aber auf der anderen Seite, glaube ich, braucht diese grüne Politik noch ein bisschen einen Kompass, einen marktwirtschaftlichen Kompass. Dann würde das für mich übrigens sehr, sehr gut funktionieren.
Ja, am Kompass üben die Grünen ja noch und ich kann mir vorstellen, da üben sie noch lange, weil zum Beispiel die Forderungen der Berliner Initiative für die Enteignung von Deutsche Wohnen, das unterstützen ja nicht nur Lafontaines Jünger, sondern das unterstützen auch große Teile der Grünen. Die Grünen in Berlin sowieso, selbst Grünen-Chef Robert Habeck hat sich für Enteignungen ausgesprochen, was gerade viele vergessen in diesem Wahlkampf. Was mich mal wundern nehmen würde mit dieser ganzen Enteignungsgeschichte, was macht das eigentlich mit jemandem wie Ihnen, wenn man dauernd der Buhmann ist? Trifft einen das?
Es war zu erwarten, dass wir in diese Diskussionen kommen. Es war einfach zu erwarten, weil die Entwicklung der letzten Jahre haben einfach deutlich aufgezeigt, dass wir wohnungspolitisch in Deutschland sehr, sehr viele Fehler gemacht haben. Basierend auf Annahmen, die so einfach nicht eingetreten sind. Also wenn man sich erinnert, dass man noch zu Beginn der 90er Jahre in Ostdeutschland unheimlich viel getan hat, für den Wohnungsbau viel, viel Schaden hinterlassen hat und auf der anderen Seite kurze Zeit später die kompletten sozialen Wohnungsprogramme eingestellt hat mit der Aussage, die Alterung der Gesellschaft schreitet voran, Deutschland schrumpft, wir brauchen keine Wohnung mehr. Und insbesondere in Berlin, ich habe noch sozusagen vor Augen, wie die Senatorin für Stadtentwicklung meinte, bei einem Leerstand von 5% fühlen wir uns wohl. Also will sagen, es war erwartbar, weil der Zuzug in die Städte ja nach wie vor anhält, weil das Angebot nicht in dem Maße steigt, wie es steigen ja müsste. Und klar, ich sag mal, niemand zahlt gerne Miete, auch klar. Und die, sag ich mal, insgesamt Situation ist ja nicht die, dass man sagen kann, die Berliner haben jetzt Sorge, dass sie aktuell ihre Miete nicht mehr bezahlen können, sondern es geht eher um die Ängste, die Sorgen der Mieter, die ja befürchten, dass sie auf lange Sicht die Miete nicht mehr bezahlen können. Und das wird insbesondere von den Linken und das ist meines Erachtens auch die einzige Partei, die die Enteignungsinitiative auch sichtbar unterstützt, ja, da sehr, sehr polemisch und meines Erachtens spaltend einsetzt. Also so gucke ich da drauf.
Die Berliner Grünen haben das auch unterstützt, oder? Ganz offiziell. Also das ist schon ein breites Bündnis. Aber nochmal zurück zu Ihnen persönlich. Oder? Ich meine, Sie sind ja dann das Feindbild, da sitzt dieser Michael Zahm, das ist der böse Vermieter von dieser Deutsche Wohnen. Treffen Sie diese Angriffe? Da geht es ja auch oft unter der Gürtellinie. Oder haben Sie sich da so ein dickes Fell zugelegt?
Also grundsätzlich, glaube ich, braucht man für den Job und als CEO einfach ein dickes Fell. Und ich glaube, das, was mit mir passiert, passiert mit der Politik. Das kann man ja überall nachlesen, regelmäßig. Das findet ja im Wesentlichen über die sozialen Medien statt. Und natürlich ist es nicht schön, wenn man, ich sag mal, solche Nachrichten über sich liest oder wenn man konterfei ist von irgendwelchen Demonstrationen. Wichtig war mir immer, dass wir, ich sag mal, nach innen, also Richtung Mitarbeiter und nach außen Richtung Kunden, Mieter, da letztendlich auch gucken, wie diese beiden Gruppen darauf gucken. Und bei den Mitarbeitern und Mietern muss ich einfach sagen, das Zeugnis, was uns dort ausgestellt ist, ist nach wie vor sehr, sehr positiv. Und nochmal die Auseinandersetzung mit der Stadtgesellschaft, in der befinden wir uns gerade, die müssen wir mit unserer Strategie schlicht und ergreifend aushalten. Wir investieren schwerpunktmäßig in Großstädte, überall weltweit in den Großstädten haben wir einen Mangel an Wohnungen. Wir haben eine starke Verteuerung in den Preisen, wir haben steigende Mieten. Wir haben teilweise eher stagnierende Löhne. Klar ist das ein soziales Thema. Und wenn man bedenkt, dass jetzt insbesondere auch noch über die Zielsetzung, die wir uns auf der Klimaseite setzen, da verstärkt auch Investitionen fließen werden in die energetische Gebäudesanierung, was wiederum bedeutet, dass Mieter belastet werden, dann muss man, glaube ich, diese Diskussion auch, ich sag mal, aushalten und teilnehmen. Also für uns war immer wichtig, dass wir sozusagen aus der Beobachterrolle rausgehen und tatsächlich uns einbringen. Und das haben wir die letzten 2 Jahre getan.
Ja, zu diesen Themen kommen wir gleich noch. Ich muss noch mal zurück auf Sie als Person. Ich will da nicht locker lassen. Brauchen Sie eigentlich,
ich merk schon.
Brauchen Sie eigentlich Personenschutz?
Nein.
Nicht? Haben Sie sich das nie in Erwägung gezogen? Sie haben doch sicher mal eine hässliche Schmiererei an der Hauswand Ihres Hauses in Potsdam gehabt, oder?
Hatte ich nicht.
Hatten Sie keine Angriffe, kein Auto, das brennt zufälligerweise im Garten und so?
Nee.
Nie
so. Das wird mir niemand glauben, aber ich bin auch in der Zeit, als es wirklich heftig war, war ich regelmäßig in Kreuzberg, war bei meinem, sag ich mal, Italiener und habe dort gegessen.
Haben Sie eine Mütze angehabt oder wie haben Sie das gemacht?
Ja, ich war natürlich komplett vermummt, schwarz,
ich wusste,
ne, schwarzer
es. Ja,
Block,
gut, klar,
etc.
Dann haben Sie sich einfach angepasst.
Sie haben
okay.
Ja, genau, Sie haben ja gesagt, ich habe so einen linken Hintergrund, also heimlich sozusagen.
Also Sie haben ein bisschen einen auf La Fontaine gemacht und schon war alles Ruhe, ich sehe schon. Aber dann wurden Sie nicht bedroht. Ich meine, der Punkt ist ja, das hätte ja durchaus passieren können. Oder? Ich meine, ich habe zum Beispiel vor wenigen Tagen mal einen Podcast gemacht mit der rechten Hand von Klaus-Michael Kühne, das ist einer der größten Logistiker der Welt. Der hat auch mal den HSV sanieren müssen und ja, der hatte dann auch so Sprays an der Haustüre, du Kapitalistensau und so Geschichten. Also da ging es richtig hart zu und her. Also wenn man so in der Öffentlichkeit steht, gerade bei so einem sozialen Thema, ist ja die Wahrscheinlichkeit nicht klein. Also da haben Sie ja fast schon Glück gehabt. Gibt es eigentlich Diskussionen in Ihrer Familie oder Ihrem Freundeskreis darüber? Werden Sie auch in Ihrem innersten Circle kritisiert, Vermieter zu sein? Oder sagen sich da alle, die bösen Linken? Oder wie wird das zu Hause diskutiert bei den Zahns?
Also ich würde sagen, sehr, sehr differenziert. Klar muss ich da auch Fragen beantworten. Also ich meine, die meisten Menschen beobachten das von außen, lesen Zeitungen, sind in den sozialen Medien, diskutieren. Das heißt, die kriegen ja das Innenleben insgesamt und die eigentliche Situation nicht mit. Und ich würde mal sagen, in einer Phase, wo insbesondere das auch stark von den Medien aufgegriffen wurde und fast der Eindruck entstanden ist, dass hier die Aktivisten mehr als 2 Millionen Menschen abbilden, war das natürlich ein Thema im Freundeskreis, in der Familie. Und erstmal ging es darum, was müssen wir jetzt tun? Also sind unsere Kinder bedroht? Müssen wir irgendwie, beispielsweise unsere Adresse im Eingangsbereich, unseren Namen wegnehmen etc. Aber ich glaube, darüber hinaus ist es für mich natürlich unglaublich interessant und alle wissen das ja in meinem Freundeskreis, was ich mache, einfach zu hören, wie die Menschen diese Informationen aufnehmen, wie sie sie verarbeiten, wie sie darüber denken. Und das ist dann immer nicht nur diplomatisch, was ich da höre, sondern das ist auch teilweise kontrovers. Das ist aber okay, damit muss ich leben. Und ich habe immer gesagt, diese Enteignungs- oder Vergesellschaftungsdiskussion, die muss uns einfach stärker machen und wir werden besser. Das heißt, wenn wir die Kraft, ich sag mal, daraus ziehen und selbstbewusst uns dieser Diskussion stellen und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal lernen, Lerneffekte erzielen, dann macht uns das hinten raus besser. Und ich glaube, die letzten 2 Jahre waren in der Entwicklung für uns dennoch positiv.
Was haben denn Ihre Kinder gefragt? Warum wird Papa wieder als Hai dargestellt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wissen Sie, die ganz interessant ist das Bild, also Hai, was heißt denn Hai? Ja, das
gefräßig.
Wird in erster Linie mit einer sehr, sehr hohen Miete verknüpft und wenn ich dann Freunden oder Kindern erzähle, wo unsere Durchschnittsmiete liegt, dass eine durchschnittliche Wohnung bei der Deutschen Wohnen 430 Euro netto kalt kostet, dann schütteln insbesondere, ich sag mal, Menschen, die außerhalb Berlins leben, schütteln sich erstmal durch und fragen dann, wo ist eigentlich das Problem? Wo ist da der Hai? Scheint ja wohl eher ein zahnloser Tiger zu sein.
Vielleicht hat es in Berlin auch damit zu tun, was man sich gewöhnt ist, oder? Also meine, gut, ich komme jetzt aus einem Land, da waren die Mieten nie tief und schon gar nicht mitten in der Stadt. Aber Berlin war ja immer so ein Sonderfall. Ich meine, ich kenne auch Leute, die da auf wunderschönen 200 Quadratmetern leben für 600 Euro. Und natürlich jetzt finden das eine Schweinerei, dass es teurer wird. Aber 600 Euro für eine 200 Quadratmeter Wohnung ist natürlich mitten in einer Großstadt dann ja auch nicht marktgerecht. Aber ich glaube, in Berlin hat man das ein bisschen vergessen oder glaubt ihr einfach, das bleibt so, wie es in den 90er war, oder?
Ja, der Berliner früher war so ein Umzugsnomade, so würde ich das mal umschreiben. Das heißt, du bist eigentlich regelmäßig, ich auch im Übrigen, alle 3 Jahre ausgezogen, hast dir eine neue Wohnung gesucht, hast eine schöne Wohnung gekriegt für relativ kleines Geld. Und ich glaube, das Problem sind nicht die Bestandsmieter, also die Bestandsmieten sind ja die letzten Jahre unterhalb der Inflationsrate hier gewachsen, sondern die Probleme liegen eher auf der Neuvermietungsseite.
Klar,
und
ja.
Das ist doch völlig klar, wenn ich dann als Berliner dann plötzlich mit einer Miete von 15 Euro konfrontiert werde, dann ist das natürlich eine Dimension, die sich hier in Berlin niemals jemand vorstellen konnte. Und das ist so sozusagen so ein bisschen das Problem, was dann trivialisiert, simplifiziert wird nach außen. Am Ende des Tages haben wir einfach das Problem, dass Wohnungssuchende heute oftmals die Mieten, die heute im Markt aufgerufen werden, nicht mehr bezahlen können. Das ist das Problem und das ist das soziale Problem, was wir derzeit haben. Aber nicht nur in Berlin, ich glaube, das haben wir weltweit.
Das ist richtig. Gut, das hat damit natürlich auch damit zu tun, wie weit gehst du raus aus der Städten, oder? Das treibt natürlich dann die Niedrigverdiener an den Rand der Städte oder noch weiter raus, weil da die Preise noch zu zahlen sind. Das sieht man ja auch in Paris oder sonst wo. Das sieht man auch in Zürich. Also mit einem normalen Lohn in Zürich, mitten in der Stadt, wirst du schätzungsweise keine Wohnung mehr finden. Also da wirst du am Stadtrand sein. Das ist, die Frage ist, ob man das akzeptiert, diese Entwicklung, oder?
Na, ich sag mal, die Realität ist halt, dass Fluktuation, ja, also die ich sag mal, das Bestreben, eine neue Wohnung zu suchen, hat deutlich spürbar abgenommen, weil die Leute einfach wissen, okay, ich muss, wenn ich ausziehe und mir eine neue Wohnung suche, deutlich mehr bezahlen. Das heißt, wir haben halt die Situation, auf der einen Seite leben immer noch sehr, sehr viele Menschen aus meiner Sicht sehr, sehr günstig in ihren Wohnungen. Und die Neuankömmlinge, die von außen kommen oder die jungen Familien, die Familie planen, Kinder planen, die bleiben auf der Strecke, weil die finden nicht den Wohnraum A, den sie brauchen und B, der noch bezahlbar ist.
Weil sie ein bisschen dafür bezahlen, dass die Bestandsmiete so wenig bezahlen, oder so ein bisschen.
Also es könnte man so umschreiben.
Geht ein bisschen in diese Richtung. Ja, gehen wir nochmal zurück auf Ihre Karriere. Bei La Fontaine sind wir ja gestartet und dazu passt ja auch Ihr Einstieg ins Immobiliengeschäft. Ich glaube, gemäß eigenen Aussagen wissen Sie auch nicht, wie Sie ins Immobiliengeschäft geraten sind, aber irgendwann waren sie da, und zwar in einer kommunalen Immobilienverwaltung haben sie angefangen, also in der Wunschwelt ihrer Gegner, oder? Wenn Sie jetzt die beiden Welten heute vergleichen, kommunale Immobilienverwaltung, gibt es ja immer noch viele in Berlin, oder? Das vergessen viele. Also die kommunalen Immobilienverwaltungen sind immer noch eine große Macht in Berlin. Mit den privaten Vermietern, wo geht es denn den Mietern besser? Das ist jetzt eine Steilvorlage, aber ich frage es jetzt trotzdem. Wenn Sie die beiden Welten vergleichen, wie sieht das heute aus?
Naja, ich komme ja von Freiburg und ich sag mal, 93 bin ich nach Berlin gekommen und was mir als erstes aufgefallen ist, ja, die Berliner Mieten waren durchschnittlich deutlich günstiger als die Freiburger, aber der Zustand der Gebäude war entsprechend. Das heißt, sie hatten eben Anfang der 90er Jahre noch sehr, sehr häufig die Situation, dass sie kein eigenes Bad, dass sie, ich sag mal, keine eigene Toilette hatten, Strom, ich sag mal, die Infrastruktur war eher, ich sag mal, 1800 noch was. Das heißt, die Frage ist jetzt, als Mieter bezahle ich lieber 3 Euro Miete und muss auf Komfort verzichten, ja. Und ich glaube, das, was die Berliner ein Stück weit lernen mussten, ist, wenn ich mehr Komfort haben möchte, wenn ich, sage ich mal, höhere Ansprüche habe, dann muss ich die mittlerweile bezahlen. Und ich glaube, heute kommunale Wohnungswirtschaft mit privater Wohnungswirtschaft zu vergleichen, ist ein bisschen unfair. Ich würde mal sagen, dass die kommunalen Gesellschaften deutlich besser aufgestellt sind, als das vor 20 Jahren der Fall war. Es gibt weniger politische Ämter. Ja, früher waren in Geschäftsführung oft, ich sag mal, Politiker.
Versorgungsposten, oder?
Richtig, richtig. Und auch dort muss man investieren, auch dort muss man Geld verdienen. Also das sind gute Manager. Wir sind börsennotiert, das ist natürlich dann nochmal eine komplett andere Sicht, weil wir im Grunde genommen viel transparenter sind. Und der Nachteil, den wir heute ganz klar haben gegenüber der Mehrheit anderer Gesellschaften, ist eben, wir sind börsennotiert, deswegen sind wir sehr transparent, wir müssen vierteljährlich berichten, schafft uns insgesamt eine ganz, ganz andere Aufmerksamkeit.
Und gibt mehr Druck. Also den Mietern würden Sie dann sagen, den Mietern geht es doch besser bei den kommunalen Immobilienverwaltungen als bei Ihnen, oder?
Ja, wenn ich die letzte Mieterbefragung mir angucke, dann hat sich die eher deutlich nach oben bewegt. Das heißt, 9 von 10 Mietern sind heute sehr zufrieden oder zufrieden mit ihrer Wohnsituation, mit uns auch zufrieden als Verwalter. Also ich glaube, es muss man auch mal ganz klar sagen, es gibt viele, viele Mieter, die mit einem höheren Anspruch auch Wohnungen suchen und die bei uns verhältnismäßig gesehen immer noch relativ günstig leben. Also unsere Mieten sind, wie ich schon gesagt habe, mit 650 € brutto warm bezahlbar für viele Menschen.
Jetzt sind ja Ihre Miete gemäß Ihren Aussagen, ich gehe mal davon aus, wenn ich den Mieterverband frage in Berlin oder die Initiativleute, da kommt was ganz anderes, aber gemäß Ihren Aussagen sind ja die super zufrieden. Ihr Image ist trotzdem miserabel in der Öffentlichkeit, weil da gibt es natürlich auch viel Interessen dahinter, damit Ihr Image auch nicht so toll ist, muss man sagen. Nichtsdestotrotz haben Sie auch viele Fehler gemacht, oder? Gewisse Geschäfte wurden ja sogar von der Staatsanwaltschaft untersucht. Ich weiß gar nicht, wie das dann endete, die ganze Geschichte?
Also das war eine klare Fake News.
Das war eine Fake News?
Das gab bei uns keine staatsanwaltliche Untersuchung, sondern im Zusammenhang mit einem Erwerb eines Portfolios im Osten der Stadt wurde uns gedroht, ja, mit staatsanwaltlichen Untersuchungen. Nur, ich sag mal, das Ganze hat sich nie realisiert, weil die Vorwürfe waren hatten wirklich keinen Bestand.
Das war die Karl-Marx-Allee, glaube ich.
Richtig,
passt
richtig.
Passt natürlich auch so schön. Oh Gott,
ja,
der Klassenkampf
richtig,
liegt
ja,
förmlich
richtig,
auf der Straße.
Ja. Das war zum Beispiel ein Fehler. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich als süddeutscher Freiburger einfach brutal Lehrgeld bezahlt, als ich dann im Nachhinein erfahren habe, wer da lebt, wer da wohnt, wie das zu DDR-Zeiten dieses Quartier sozusagen auch gemanagt wurde, bewirtschaftet wurde. Da war mir sofort klar, das war wirklich... den Griff in das Wespennest, ja, das konnte man natürlich
wer wohnt da? Also das müssen Sie jetzt mal ein bisschen genauer erklären. Was hätten Sie wissen sollen vorher? Also dass da Ihnen noch was für eine Zelle wohnt oder was für eine Widerstandszelle?
Ganz klar, zu DDR-Zeiten wohnten da größtenteils Parteifunktionäre.
Ja, liegt auf der Hand bei dieser Lage, oder?
Ja. Klar. Das
waren
war,
ja
das
auch
war
nicht
wirklich...
alle gleich in der DDR, oder?
Ja.
Da gab es ja auch kleine
richtig,
Unterschiede.
Ja.
Und, immer, aha, ja. Und dann hatten Sie es also so ein bisschen mit Ex-Parteigrößen zu tun, oder wie?
Naja, ich sag mal, die Linke hat sich dann natürlich sofort berufen gesehen, hier mit den typischen Parolen gegen uns vorzugehen. Das war das interessant war ja, die Immobilie ist verkauft worden von einem privaten Verkäufer. Das war also schon längst privatisiert. Und wir haben letztendlich in einem ganz normalen Angebotsverfahren obsiegt und hätten das gerne erworben. Als wir dann gesehen haben, was wir damit auslösen, die Emotionalität und die Geschichte, die dahinter steht, war uns natürlich auch klar. Ich hatte immer so das Bild, ich fahre jetzt hier durch die Karl-Marx-Straße, ja, und mit dem Logo Deutsche Wohnen, ja, also passt nicht in die Landschaft.
Nee,
in die Kultur.
Ich glaube,
Kultur,
Sie müssen ja. in Ihrem Beraterkreis müssen Sie ein bisschen was ändern. Sie brauchen noch andere Berater.
Ja.
Ich meine, Sie haben ja dann ein bisschen gelernt, oder? Sie haben ja einiges für Ihre PR getan. Jetzt letztes Jahr 30 Millionen Corona-Hilfsfonds für Mieter. Und dann gibt es von Ihnen dieses Mieterversprechen, dass die Mieter maximal 30% ihres Haushaltseinkommens für die Netto-Kaltmiete aufwenden müssen. War das Ihre Idee oder haben Sie eine PR-Agentur dafür beauftragt?
Nee, das war von innen heraus getragen. Das war sichtbar einfach auch eine Reaktion auf die, Diskussion, die wir in der Stadt haben, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir müssen einfach unsere Vermietungspolitik mal sichtbar machen, weil viele, viele Dinge, die in diesem Mieterversprechen drinstehen, die haben wir auch davor schon gelebt und niemand wusste das. Das heißt, wir haben oftmals die Situation einfach erlebt, dass wir gesagt haben, bitte, wie kommt es zu diesen Nachrichten? Wir sind doch ganz anders, wir sind doch eigentlich die Guten. Ja, das Thema war, wir haben einfach nicht mit der Transparenz nach außen gewirkt, wie man das heute sicherlich macht. Und unsere Kommunikation, glaube ich, vor 2-3 Jahren war eben einfach auch sehr, sehr stark Shareholder getrieben, Kapitalmarkt getrieben. Wenn Sie sich heute unsere Kommunikation angucken zu einem Quartalsergebnis, werden Sie feststellen, wir reden erstmal zwei Seiten über Corona-Hilfsfonds, über wie viel Prozent der Wohnung haben wir an WBS-Berechtigte, mit welchem Bezirk haben wir eine Vereinbarung über die Sanierung geschlossen. Das heißt, die Dinge, die für viele von uns vor 3 Jahren einfach nicht relevant waren, die werden jetzt stärker nach außen gekehrt. Aber ich sag mal, wir haben jetzt nicht erst vor 3 Jahren angefangen zu modernisieren. Und wir haben auch die letzten Jahre den Mietspiegel berücksichtigt, beachtet. Wir haben, ich sag mal, für Mieter, die Miete nicht bezahlen können, Ratenzahlungsvereinbarung 6.000 an der Zahl. Und natürlich versucht man auch dann darüber hinaus zusätzliche Signale letztendlich an die Stadtgesellschaft zu senden.
Aber das klingt ja jetzt ein bisschen nach Kosmetik, oder? Also früher haben wir einfach im Pressekommuniqué zuerst über die Shareholder geredet, jetzt kommen sie erst auf der Seite 2, damit das nicht so hart aussieht. Und das mit diesem Mieterversprechen, ich meine, Sie sagen ja, Sie seien die Guten, aber wenn ich mir ja die Anreizstruktur von diesem Mieterversprechen angucke, heißt das ja nichts anderes, als dass Deutsche Wohnen in Zukunft nur noch Mieter die Wohnung gibt, die einfach ein viel höheres Einkommen haben, weil da sind auch 30% viel mehr und sie können auch mehr Miete verlangen. Also ich meine, die Anreizstruktur ist doch klar. Ich nehme nur noch Gutverdiener rein. Da kann ich dieses Mietversprechen halten, aber sieht gut aus gegen außen, oder? Und ich kann trotzdem mehr Miete verlangen.
Das war jetzt eine Steilvorlage für mich, weil
den wesentlichen Punkt habe ich vergessen bei den Mietversprechen.
Den wesentlichen Punkt haben Sie einfach übersehen, dass wir uns sozusagen verpflichtet haben, im Grunde genommen jede vierte leer stehende Wohnung an WBS-Berechtigte zu vermieten. Und Sie dürfen jetzt staunen. Letztes Jahr waren wir sogar bei einer Quote von 30%. Das heißt,
gut. Aber das ist immer noch eine Steilvorlage für mich, weil die restlichen 70%, da können Sie ja machen, was Sie wollen. Das ist ja auch richtig. Wir sind in einer Marktwirtschaft. Aber da ist ja das Mietversprechen zu viel auch nicht wert. Dann können Sie einfach Ihren Leuten sagen, nehmt den Mieter, der am meisten verdient, der ist vielleicht irgendwann auch mal fähig, die Wohnung zu kaufen. Und so ist doch die Anreizstruktur doch gegeben, dass man vor allem Gutverdiener reinnimmt, oder?
Na, wir reden von 140.000 Bestandsmieter und vielleicht 5.000 bis 10.000 neuen Mietern pro Jahr. Und für die Bestandsmieter ist es natürlich schon wichtig zu wissen, dass wir sehr, sehr stark auf Leistungsfähigkeit im Bestand achten. Das heißt, jedwede Modernisierungsmaßnahme, Erhöhung aus Index etc., wird gemessen an diesen 30% Einkommen dann auch gekappt. Und das heißt, es kommt eben auch insbesondere den Mietern im Bestand zugute, die letztendlich qua Rente oder sonstigen wirtschaftlichen Ereignissen nicht mehr in der Lage sind, diese Miete zu bezahlen. Also wenn jemand arbeitslos wird und wir erhöhen die Miete und stellen dann fest, dass er mit seinem aktuellen Einkommen unterhalb der 30% liegt, dann wird diese Mieterhöhung gekappt oder wird komplett vom Tisch genommen.
Wie lange denn?
Ja, bis er sozusagen diese 30% wieder erreicht.
Und
ja,
wenn er bis zur Rente arbeitslos bleibt, dann tun sie nichts.
Dann tun wir nichts. Das heißt, wir schaffen eigentlich hier ein Umfeld, eine Situation, die weit über das bundesdeutsche Gesetz hinausgeht. Und wir können ja, Sie sprechen von Marktwirtschaft, ja, wir leben in der Marktwirtschaft, aber in der sozialen Marktwirtschaft. Und das heißt eben für den Mietenmarkt, wir sind stark reguliert, wir haben die Mietpreisbremse zu beachten, wir haben Modernisierungskappungen zu beachten, wir haben Härtefallregelungen zu beachten. Also insofern, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wir mit 9 Euro Durchschnittsmiete in der Neuvermietung die letzten 3 Jahre durchschnittlich unsere leerstehenden Wohnungen vermietet haben und die Marktmieten teilweise bei 14, 15 Euro liegen, dann will ich damit einfach auch zum Ausdruck bringen, wir halten nach wie vor unsere Vermietungspolitik für sehr ausgewogen. Wir haben auch keine Luxushäuser im Portfolio und viele unserer Mieter sind ganz normale Angestellte.
Aber so wie Sie reden, sind Sie jetzt die Mutter Teresa des Vermietungsgeschäfts. Ich meine, wenn das ja so wäre, dann hätten ja Ihre Gegner gar nichts mehr zu beklagen. Aber das kann ich mir ja nicht vorstellen. Ich meine, Sie müssen ja Geld verdienen, Sie sind im DAX notiert, Ihre Aktionäre wollen Rendite, also sind Sie per se natürlich nicht Mutter Teresa. Sie müssen ja gucken, dass aus Ihrem Bestand die Mieterträge tendenziell steigen in Zukunft. Das können Sie ja, da kommen Sie nicht drum rum, weil irgendwo muss ja das Geld herkommen. Also insofern ist es ja auch nicht verboten, damit Geld zu verdienen. Aber ich meine, also nur sozial geht ja nicht, oder?
Ich glaube, der Erfolg unseres Geschäftsmodells liegt einfach darin, dass wir sehr, sehr früh diese Entwicklung kommen sehen haben und dass wir sehr, sehr früh Immobilien gekauft haben. Eben nicht wie heute im Schnitt zwischen 3.000 bis 4.000 Euro, sondern wir haben den Großteil unserer Wohnungsbestände für 1.000 Euro erworben. Das heißt, wir sind entsprechend auch sehr günstig refinanziert. Wir profitieren von Niedrigzinsen. Wir haben dieses Jahr eine Anleihe aufgelegt mit 0,9% für durchschnittlich 15 Jahre. Wir haben keinen hohen Verschuldungsgrad. Wir haben eine sehr hohe Eigenkapitalquote. Wir haben relativ stabile Kostenstrukturen. Und natürlich steigen die Mieten auch bei uns. Das können Sie auch jährlich nachlesen. Aber sie steigen eben nicht in Größenordnung, wie da teilweise kolportiert wurde, 4, 5, 6%, sondern wir liegen in der Regel zwischen 2,5 und 3% jährlich.
Also der Immobilienboom ist natürlich auch ein Effekt, der sie logischerweise treibt. Was mich mal wundern nehmen würde, täuscht der Eindruck oder ist Ihr künftiger Chef Rolf Buch ein bisschen diplomatischer als Sie? Ich meine, als der Mietendeckel in Berlin gekippt wurde, hat er auf die Rückforderung der Mietsenkungen verzichtet, Sie aber nicht. Warum eigentlich nicht?
Ich bin Angestellter. Und,
Herr Buch auch.
Ich kann nicht auf Forderungen verzichten, die erstmal rein rechtlich werthaltig sind durch das BGB. Ich habe aber auch gleichzeitig gesagt, dass wir im Einzelfall durchaus auch in der Situation, wo der Mieter nicht zurückbezahlen kann, darauf verzichten werden. Das heißt, wir gucken nicht generalistisch darauf, sondern wir gucken nach Leistungsfähigkeit. Und es gibt eben auch viele Mieter in unserem Bestand, die sind natürlich durch den Mietendeckel in die Gunst der Stunde gekommen, haben sehr, sehr wenig Miete bezahlt. Dort werden wir auch die Mietforderungen über Ratenzahlungen wieder einfordern. Es gibt aber auch sehr viele, die sich das vielleicht nicht leisten können. Und da werden wir dann auch mit Nachsicht sozialer Verantwortung agieren. Auf Ihre eigentliche Frage, ist Herr Rolf diplomatischer? Ich würde sagen, wir haben beide unsere Stärken und unsere Schwächen. Und ich glaube, in der Kombination, wenn wir den richtigen Zuschnitt finden für die Rollenverteilung, dann macht er sicherlich einige Dinge besser als ich.
Okay. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. So genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Aber gehen wir noch eins weiter. Berlins Bürgermeister Michael Müller, der findet ja diese Elefantenhochzeit ziemlich gut, oder? Mit freiwilliger Mietenzurückhaltung und dem Verkauf von 20.000 Wohnungen an die Stadt. Alles grandios. Das klingt auch nach Buchs Idee. Liege ich damit richtig oder falsch?
Also wir haben ja als Deutsche Wohnen auch die letzten 3 Jahre an, das Land Berlin Wohnungen verkauft. Wir haben dieses Mieterversprechen, was ja die Vonovia in Berlin nicht hat, will ich auch mal ganz deutlich sagen. Wir haben beispielsweise dieses Jahr vor Bekanntgabe der Transaktion gesagt, dass wir dieses Jahr auf Mieterhöhung verzichten wollen. Da haben wir auch unterschiedliche Positionen. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Ich würde aber schon sagen wollen, dass wir beide bezüglich der Situation hier im Land eine ähnliche Meinung vertreten. Wir können auf Dauer nicht, ich sag mal, gegen das Land arbeiten. Wir müssen einfach Lösungen mit dem Land finden. Und ich glaube, die Aktivitäten dort an der Stelle, die sind teilweise parallel erfolgt und sollen letztendlich einfach ein Stück weit auch ja so symbolisch bewertet werden, dass wir am Ende dialogbereit sind, dass wir am Ende hier auch für Lösungen offen stehen. Und ich glaube, wenn die mit Abstand größte private Wohnungsbaugesellschaft in Berlin sich auf freiwilliger Basis, das finde ich ganz wichtig, verpflichtet, Mietanpassungen in den nächsten Jahren eben eher in einem Spektrum abzubilden, die unterhalb der Inflationsrate liegen, dann ist das auch ein Signal an andere private Vermieter und ich glaube, es wird Nachahmer geben und damit erreicht Herr Müller sein Ziel. Er stritt ja immer an und sagt, deckeln, bauen, kaufen und ich glaube, mit unserem Programm, was wir ihm jetzt vorgeschlagen haben, deckeln, also wir begrenzen die Bestandsmieten, bauen, wir haben uns beide verpflichtet, die nächsten Jahre 13.000 neue Wohnungen zu bauen und verkaufen. Ja, das Land hat jetzt von uns das Angebot, 20.000 Wohnungen zu kaufen. Entsprechen wir 1:1, dem Koalitionsvertrag. Das ist Bestandteil des Koalitionsvertrages gewesen.
Gut, freiwillig ist ja ein weiter Begriff, oder? Vielleicht macht man auch was freiwillig, weil man irgendwas es nicht mehr irgendwann nicht mehr freiwillig macht, sondern es machen muss. Aber meine Fragen so Buch gegen Zahn, Vonovia gegen Deutsche Wohnen, haben natürlich einen klaren Hintergrund, weil langsam nähern wir uns dem Elefant im Raum. Vor nicht mal 9 Monaten haben Sie die Möglichkeit eines Zusammengehens weit von sich gewiesen. Ich zitiere mal, was Sie uns im Schwesterblatt Handelsblatt letzten Oktober diktiert haben. Wir sind kulturell sehr unterschiedlich aufgestellt. Wir gehen in einen vollkommen anderen Weg. Wir zielen nicht auf Größe. Wir sind in der Pflege aktiv. Wir konzentrieren uns nur auf Großstädte. Es gibt keine Synergien und so weiter und so fort. Daran hat sich eigentlich nichts geändert. Das müssen Sie mir jetzt mal erklären, woher diese Wende kommt.
Ja, weil ich glaube, die Art und Weise, wie wir uns begegnet sind, die Art und Weise, wie letztendlich auch dieser Zusammenschluss von uns beiden im Grunde genommen auch kulturell angegangen wurde, ist ein ganz anderer Stil, als wir das in 2015, 2016 gesehen haben. Punkt 1. Punkt 2. Sie werden auf Sicht feststellen, dass viele Überlegungen zu unseren Geschäftsfeldern auch Überlegungen des Zusammenschlusses sein werden. Das heißt, wir werden uns weiterhin engagieren im Pflegegeschäft, wir werden das Portfolio weiter fokussieren, wir werden gemeinsam größere Anstrengungen unternehmen auf der Klimaseite, das sind wir ja relativ weit voraus. Und Sie haben sicherlich auch gesehen, dass wir eine ausgewogene Verteilung von Aufgaben, Ressorts und Standorten vorgenommen haben. 15 war eine feindliche Übernahme, die da hieß, wir übernehmen die Deutsche Wohnen, wir schließen die Mecklenburgische Straße 57. Das, was ich jetzt heute sehe, ist, glaube ich, eher die Fortsetzung einer gemeinsamen Strategie, die da heißt, wir können hier Kräfte bündeln. Wir bleiben in den wesentlichen Säulen der Deutschen Wohnen engagiert. Wir haben beide parallel das Neubaugeschäft weiterentwickelt, fühlen uns wohl, stark genug, um vielleicht dann auch die nächsten Schritte zu gehen. Und da bin ich dann eher bei Rolf Buch, der ja schon vor Jahren den Schritt ins Ausland gewagt hat. Und ich sag mal, das ist etwas, was es sicherlich noch gilt zu diskutieren, aber das ist sicherlich eine Idee, eine Vision, die ich durchaus teile.
Das heißt, wo wollen Sie noch hin? Ich meine, größter Vermieter sind Sie schon in Europa, aber da gibt es natürlich noch viele weiße Flecken. Frankreich, Schweden ist man schon. Was ist denn noch für eine Variante da?
Ja, ich glaube, wir sind der größte Vermieter in Deutschland. Das heißt aber, wir haben, glaube ich, einen Marktanteil von 3%.
Genau,
also das ist nichts.
Ja.
Und die Vonovia ist ja heute schon in Schweden und Österreich.
Und Frankreich
aktiv.
Auch ein bisschen, glaube ich, ja.
Man versucht in Frankreich Fuß zu fassen, man versucht in Holland Fuß zu fassen. Also wenn, dann geht es sicherlich um Zentraleuropa. Und aber grundsätzlich finde ich das, was jetzt sozusagen da an Zusammenschluss geplant ist, perspektivisch mit die beste Lösung, wenn man einen Zusammenschluss beschließt für uns, weil wir erstens im Wesentlichen die Kernsäulen unserer Strategie fortentwickeln werden, weil wir zweitens die Fokussierung auf Ballungszentren fokussieren werden, weil wir drittens, von der Kapitalausstattung, von der Größe her, einfach auch das Kapital beschaffen können, was wir brauchen für Klima und Neubau, weil wir viertens unsere Neubauaktivitäten zusammenlegen können und damit der größte Neubauentwickler in Deutschland werden. Und fünftens, mit der Auslandsperspektive sehe ich einfach auch eine interessante Vision bei Vonovia, die wir vielleicht gemeinsam, wenn wir uns gemeinsam anstrengen, zum Erfolg führen können.
Sie werden ja nicht mehr CEO sein, sondern Sie werden dann Stellvertreter sein. Schmerzt das?
Wenn man den Job 13 Jahre gemacht hat, wie ich jetzt, dann glaube ich, kann man das verschmerzen. Also mir war die Ressortverteilung viel, viel wichtiger und ich übernehme jetzt genau die Ressorts, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mache, wo ich auch, glaube ich, eher meine Stärken habe und ich kann Aufgaben abgeben, wo, glaube ich, Rolf Buch einfach von uns beiden der Smartere ist.
Okay, bei wem ist er befasst? Genau, ist er jetzt der Smartere?
Na, Sie haben das ja schon angesprochen.
In der Außenwirkung.
In der politischen Kommunikation, Presse etc. Ist er sicherlich,
der Geschmeidigere.
Ich würde es mal so umschreiben, geschmeidiger. Ja.
Okay.
Da bin ich eher jemand, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal spaltet.
Jetzt bin ich ja schon lange im Wirtschaftsjournalismus. Und wenn solche Geschichten laufen mit groß frisst klein und das hat dann mehrmals nicht funktioniert, dann hat das so immer so Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel, dass man den Preis hochtreiben will. Das haben sie ja erfolgreich getan, indem dass sie zwei Versuche abgelehnt haben. Ein anderer Grund ist auch oft so, dass der amtierende CEO des Unternehmens, das geschluckt wird, dass man den nicht richtig umgarnt hat. Was hat denn Herr Buch gemacht, um Sie zu überzeugen? Gab es da irgendwie für Sie noch ein Package oder wird die Fusion nicht zu Ihrem Schaden sein? Oder wie genau hat er Sie überzeugt?
Ja, das sagte ich ja bereits. Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir uns begegnet sind, die Art und Weise, wie wir die letzten Wochen auch miteinander gesprochen haben, die war sehr, sehr offen, ja, sehr respektvoll, die war sehr zielführend und die war oftmals, komplementär. Und das zweite Thema ist, klar, ich habe immer gesagt, wenn ein entsprechendes Angebot auf dem Tisch liegt von der Vonovia, bin ich als CEO auch verpflichtet, dieses Angebot zu prüfen. Ich bin nun mal der Meinung, dass dieses Angebot, was die Vonovia jetzt auf den Tisch gelegt hat, für unsere Aktionäre sehr attraktiv ist. Ich bin der Meinung, dass dieser Zusammenschluss, wie er jetzt erfolgen soll, auch für unsere Mitarbeiter die bessere Alternative ist zu 2015.
Das klingt jetzt sehr selbstlos und intellektuell, aber ich muss jetzt mal auf Mann spielen. Wie viele Vonovia-Aktien besitzen Sie? Und wie viele Deutsche Wohnen-Aktien besitzen Sie heute?
Ich besitze keine einzige Aktie der Vonovia. Ich besitze aus dem Optionsprogramm der Deutschen Wohnen circa 120.000 Aktien. Ja.
Also das wird sich für Sie lohnen, die ganze Geschichte?
Ja, das ist sozusagen
kein
Optionsprogramm über 5 Jahre. Ja.
Okay, gut. Also, dann können wir davon ausgehen, Herr Zahn wird nicht verhungern nach diesem Deal.
Nein, um Gottes Willen, nein.
Das werden Sie nicht.
Keine Sorge, nein. Ich werde nicht verhungern, aber ich werde trotzdem weiterarbeiten.
Ich meine, früher wurde so ein Deal oft in abgelegenen Landgasthöfen verhandelt, oder? Also so habe ich das immer wieder mal erlebt. Und so.
Ja.
Man hat sich irgendwo getroffen, im Geheimen und bla und so, und weiß man, ganz weit weg. Ja, in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig. Wo haben Sie sich denn getroffen? Bei Ihnen zu Hause oder gab es irgendwie ein Geheimort oder wo hat man das eigentlich verhandelt?
Direkt hier in Berlin am Potsdamer Platz.
Direkt am Potsdamer Platz? Okay.
Ja.
Wo genau da?
Na, üblicherweise trifft man sich bei einem Anwalt, ne? Weil üblicherweise sind diese Transaktionen sehr juristisch geprägt.
Das klingt jetzt überhaupt nicht filmreich.
Aber,
oh Mann, nein, ich habe jetzt erwartet, hier kommt jetzt eine super Kulisse.
Ich glaube, wir waren im 26. Stockwerk, hatten eine wunderschöne Sicht über die Kulisse Berlins.
Und das gehört jetzt alles uns, hat dann Rolf Buch gesagt.
Nein, das hat er nicht gesagt, sondern wir haben ganz, ganz bodenständig dann, nachdem wir hart gearbeitet haben über 4 Tage, haben wir uns ein Bierchen gegönnt. Kein Bierchen. Champagner, sondern ein Bierchen.
Okay, das klingt jetzt sehr bodenständig und bescheiden. Kommen wir nochmal wirklich bodenständig nochmal aufs Geschäft zurück. Ich meine, Sie haben ja auch mal gesagt, es gibt keine Synergien zwischen uns. Das ist ja jetzt auch alles aufgehoben. Da wurden Sie auch eines Besseren belehrt offensichtlich. Wo ist denn jetzt konkrete Synergie in so einer Vermietungsgruppe, in so einer Immobiliengruppe? Also wo genau kann man da was rausholen? Zum Beispiel in den energetischen Sanierungen oder wo muss ich mir das vorstellen?
Naja, allein im Einkauf, wenn Sie sehen, dass wir kombiniert zusammen in etwa 3 Milliarden Euro Bauleistung einkaufen, dann glaube ich schon, dass man da entsprechende Synergie wie die Automobilindustrie erzielen kann. Wenn ich 5% Synergien erziele aus dem Einkauf, bin ich heute schon über 100 Millionen Euro Synergien. Ja, spreche ich heute schon über 100 Millionen Synergien.
Also bei Einkauf reden wir Küchen, bei Renovationen oder so Sachen, oder?
Das betrifft den Neubau, das betrifft Sanierung, das betrifft Instandsetzung, also all die Gewerke, die wir sozusagen von außen zukaufen, beispielsweise. Was es jetzt gilt, also ich sag mal, das muss man ja auch mal von einer anderen Seite beschreiben, das, was die Vonovia jetzt hier als Synergien definiert hat, die haben wir ja als Deutsche Wohnen nicht gerechnet. Die sind jetzt in meinem Verantwortungsbereich, weil ich werde ja zukünftig in der Vonovia verantwortlich sein für das Thema Integration und Personal. Und ich sag mal, Sie können sich vorstellen, dass ich jetzt dabei bin, ein Team aufzustellen, um insgesamt für die kombinierte Einheit eine Zielstruktur abzuleiten und insbesondere die Kostenstrukturen des gemeinsamen Unternehmens besser zu verstehen. Und ich glaube, eine wirklich visible und nachhaltige Aussage zu Synergien werden wir wahrscheinlich Ende des Jahres leisten können.
Ein großes Thema werden ja auch energetische Sanierungen sein, oder? Der Gebäudesektor verantwortet 1/3 der CO2-Emissionen. Die Union hat jetzt gerade diese CO2-Umlage für Vermieter torpediert. Wie geht's da weiter im Vermietergeschäft in diesem Bereich?
Also richtig ist, dass wir als Gebäudewirtschaft für 30% der CO2-Emissionen stehen. Richtig ist, dass wir da einen erheblichen Nachholbedarf haben. In der Deutschen Wohnen haben wir branchenweit mit den besten Wert, was CO2-Intensität anbelangt. Wir haben da also schon einiges erreicht. Wir müssen aber von den 33 bei der Deutschen Wohnen auf 12 kommen. Ja, das heißt, wir haben jetzt in einem ersten Aufschlag reden wir von 1,5 Milliarden Euro, die wir zusätzlich noch investieren müssen in den Bestand, um hier Klimaneutralität zu erreichen. Wir haben auf der anderen Seite uns, und das meine ich eben mit, wir lernen dazu, wir bringen uns ein, wir entwickeln Ideen. Wir haben auf der anderen Seite auch ein Konzept geschrieben, das da heißt, wie schaffen wir es, auf der einen Seite die notwendigen Investitionen sicherzustellen, auf der anderen Seite soziale Härten im Sinne von Bezahlbarkeit herauszunehmen. Da sind wir schlicht und ergreifend der Meinung, dass wir die EKF-Mittel, die der Branche sozusagen über eine CO2-Steuer erhoben werden, dass wir die zurückfließen lassen müssen Richtung Mieter, damit der Mieter langfristig in diese, sage ich mal, Klimakosten hineinwachsen kann über 15 Jahre.
Damit das die Mieten nicht sprunghaft steigen, oder wie?
Richtig, genau. Mhm. Und das heißt, ich bin halt davon überzeugt, dass Nebenkosten, knappe Ressourcen auf lange Sicht eher teurer werden. Und das heißt, der Einspareffekt wird sich erst über viele, viele Jahre einstellen. Und deshalb finde ich es nur richtig, dass man einfach sagt, okay, lass das Geld in einem Kreislaufprinzip wieder den Mietern zukommen. Die wachsen über 15 Jahre rein. Und damit erreichen wir genau das, was wir eigentlich erreichen müssen. Wir müssen eine Sanierungsquote von bis zu 3% zukünftig abbilden in der Gebäudewirtschaft. Der Durchschnitt heute liegt bei 1%. So werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Ich will nochmal auf Ihren Deal zurückkommen. Ich meine, die Größe des Deals mit weit über 500.000 Wohnungen, die passt ja auch zum Wahnsinn auf dem Immobilienmarkt, was in den letzten Jahren auch Ihre Aktien nach oben und in den DAX getrieben hat. Was glauben Sie, wie lange geht es noch so? Wie lange hält dieser Immobilienboom in dieser Intensität noch an?
Na, ich glaube, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass Zinsen am langfristigen Ende auf dem Level bleiben werden, auf lange Sicht, wo wir sie heute sehen. Und was ich eben beobachte, ist, dass sehr, sehr viele Menschen Kapital investieren wollen. Und das erleben sie auch im Kleinteiligen. Wenn sie heute eine Wohnung oder ein Haus verkaufen wollen, dann haben sie 100 Makler, die das für sie gerne machen. Und sie haben innerhalb von 24 Stunden ist das Haus weg.
Die Leute haben Torschlusspanik auch ein bisschen.
Richtig.
Oder?
Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, ja, der Lindner hat das mal gesagt, das ist das Doping, ja, für die Immobilienbranche, für die Häuserpreise, dass wir einfach, wenn ich Ihnen sage, 0,9% für durchschnittlich 15 Jahre Laufzeit unbesichert, dann ist das einfach phänomenal. Da haben wir vor 10 Jahren noch 5,5% Zinsen bezahlt. Und ich glaube, die europäische Situation und insgesamt die Situation der Südländer wird uns letztendlich dazu zwingen, dass wir langfristig mit diesen Zinsen leben müssen. Wird
das heißt, dazu führen, der Boom geht weiter.
Der Boom auf der, bin ich mir ziemlich sicher, auf der Preisseite, also die Häuserpreise werden sich weiter nach oben entwickeln. Punkt 1. Ich glaube auch, dass die Neubaukosten weiter nach oben sich entwickeln werden. Ich glaube, dass die Grundstückspreise noch nicht ihr Peak erreicht haben. Aber auf der anderen Seite haben wir letztendlich durch eine relativ straffe Regulierung, gerade was die Mietenseite anbelangt, da sehe ich schon eine deutliche Abflachung auch auf Sicht. Und das heißt, jeder Einzelne, der, ich sag mal, hier jetzt für 80, mit 80, 90% Leverage kauft, gleichzeitig mit diesem harten Mietenregime leben muss und auf der anderen Seite teuer einkauft, tut sich natürlich ein Risiko auf. Ne?
Ja, absolut.
Das muss man einfach sehen.
Aber ich meine, ein begrenzender Faktor wird ja auch sein, die meisten Menschen können sich das ja gar nicht mehr leisten. Oder wenn ich so eine Preissteigerung habe, selbst wenn die Finanzierung günstig wäre, muss ich ja so viel Eigenkapital bringen, also immer mehr, damit die Bank das noch akzeptiert. Da wird es ja einen Bremseffekt geben müssen, weil einfach immer weniger Menschen in der Lage sind, sich so eine Wohnung zu leisten.
Also erstens auch auf der, sage ich mal, Privatinvestorenseite sehe ich nach wie vor sehr, sehr viele Menschen, die sich das noch leisten können. Das hat was mit Erben zu tun.
Gut, das stimmt. Aber
zweitens,
der Mittelstand fährt
ja
raus, oder?
Bin ich bei Ihnen. Zweitens, ich sag mal, sind insbesondere die Pensionsgelder, die angelegt werden müssen, große Pensionskassen, die verstärkt und vermehrt mittlerweile eben auch in dieses Segment investieren und investieren müssen, weil sie auf der einen Seite ja am Ende des Tages von der Risikoklasse reguliert sind, also das Risiko im Auge behalten müssen, auf der anderen Seite stabile Cashflows brauchen. Und Staatsverschuldung war früher das typische Anlagesegment für diese Pensionskassen.
Lohnt
Wohnen
sich nicht
ist
mehr.
Es immer mehr.
Ja, das
richtig.
Ist klar. Also Wohnen ist eigentlich die neue Bundesanleihe,
kann man
eigentlich
ja
sagen, oder?
Ja.
Ich meine, wer
so
sich
ähnlich
dann kein Wohneigentum leisten kann, wie gesagt, der muss mieten und da fehlt ja oft so ein bisschen das Angebot. 1,5 Millionen neue Wohnungen hat ja Horst Seehofer, Innenminister und Bauminister Deutschlands, irgendwann mal versprochen, geschafft wurde es nicht in Ansätzen. Warum eigentlich nicht?
Ja, ich glaube, da braucht es einfach deutlich mehr Mut, gar nicht so sehr der Bundesregierung, sondern es muss auf der kommunalen Ebene kommen. Auf der kommunalen Ebene erleben wir halt leider Gottes sehr, sehr häufig, dass die Politik nicht den Mut aufbringt, entschieden und entschlossen, ich sag mal, Neubau letztendlich sicherzustellen über Verdichtung, über die Ausweisung von Baufläche etc. Ich glaube, das ist der Mangel. Es ist nicht der Mangel an Grundstücken, sondern es ist schlicht und ergreifend die Situation, dass wir einfach noch nicht die Bereitschaft haben und der Druck anscheinend noch nicht groß genug ist, dass wir hier insbesondere in den Großstädten Deutschlands einfach über Verdichtung nachdenken, über Höhe nachdenken.
Also not in my backyard ist dann auch ein bisschen das Problem, dass es wieder viele Einsprachen geben.
Exakt. Mein Bild ist einfach, in Berlin ein Zweigeschosser zu bauen, das können wir uns heute nicht mehr erlauben in der Innenstadt. Das heißt, wir müssen eben mindestens 4-5 Stockwerke mittlerweile bauen, um hier auch den Bedarf einerseits abzudecken und es ist ja dann auf bestehenden Grundstücken. Das heißt, es wird natürlich hinten raus für den Bauherrn auch deutlich günstiger, wenn er das Grundstück nicht erwerben muss.
Ist ja auch erstaunlich. Ich meine, in allen anderen Großstädten auf der Welt wird ja in die Höhe gebaut. Ist ja völlig logisch. Knapper Platz. Was machst du? Du gehst in die Höhe. Nur in Berlin nicht. Das ist eine relativ, in Anführungszeichen, flache Stadt. Also da muss man umdenken, oder?
Ja, ich glaube, da ist Frankfurt einfach ein Stück weiter. Aber ich sag mal, was für Berlin gilt, gilt ja auch für München. Also ich glaube, da müssen wir umdenken. Und da bin ich auch ganz klar und entschieden dafür, dass wir eben nicht nur über klimaschonendes Bauen diskutieren, sondern wir müssen einfach erkennen, dass die Grundstückspreise mittlerweile an einem Level angelangt sind, wo wir die politische Miete, die sich die Politik wünscht, die bezahlbar ist, nur erreichen können über Verdichtung.
Also Michael Zahn fordert mehr Wolkenkratzer in deutschen Großstädten.
Richtig, jawohl.
Richtig. Okay, gut, sauber auf den Punkt gebracht. Und das passt auch zu meiner nächsten Frage. Ich habe mir als Vorbereitung für diesen Podcast habe ich mir einen Vortrag von Ihnen angehört, letztes Jahr, den Sie dort gegeben haben. Und da klangen Sie über weite Strecken schon fast wie so ein Politiker. Da ging es plötzlich um das Paradigma der gleichen Lebensverhältnisse in Gesamtdeutschland. Das müsse man aufgeben. Die individuelle Leistungsfähigkeit müsse mehr in den Mittelpunkt gestellt werden. Planen Sie noch eine Zweitkarriere?
Ich würde mal sagen, ich habe jedes Jahr 2-3 Mal schönes Anschauungsmaterial, wenn ich in der Schweiz bin. Ja, und das heißt, wenn wir, mach mal ein Beispiel, wenn wir über nachhaltige Landwirtschaft sprechen und insbesondere nachhaltige regionale Landwirtschaft sicherstellen wollen, dann müssen wir als Verbraucher einfach auch mal bereit sein, die Preise zu bezahlen, die es dann kostet. Und in der Schweiz, glaube ich, ist der Fleischkonsum deutlich niedriger, weil man schlicht und ergreifend auch einen höheren Preis bezahlen muss. Punkt eins. Punkt zwei, ich finde die Denkstrukturen der Politik heute immer noch sehr, sehr gießkannenhaft. Das heißt, ich habe ja nichts gegen eine Mietpreisbremse, aber das hilft doch nicht. Es hilft den schwächeren Einkommenshaushalten nicht, wenn wir eine Mietpreisbremse haben, die insbesondere den Menschen zugutekommen, die sich auch mehr Miete leisten können. Das heißt, das Prinzip der Leistungsfähigkeit sehe ich oftmals in der politischen Diskussion einfach nicht so beleuchtet, wie es eigentlich auch ein Stück weit das Grundgesetz, insbesondere auch was Steuergerechtigkeit anbelangt, vorsieht. Also wir sagen, unser Thema ist mittlerweile sehr politisch geworden, Wohnungswirtschaft ist sehr politisch. Also hat man zwei Möglichkeiten, entweder man hält sich raus aus der Diskussion oder man beteiligt sich. Ich sehe mittlerweile eben mehr Sinn darin, dass wir uns aktiv einbringen in die politische Diskussion und über solche Vorschläge, wie wir gemacht haben zum Klima, einfach vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle helfen und Brücken schlagen.
Aber so eine Zweitkarriere noch als Politiker, das ist jetzt nicht Ihre Planung, oder?
Vom Alter her wird es noch funktionieren,
ja,
weil ich glaube, das Durchschnittsalter in der Politik 70 Ü. Also wenn ich mir jetzt die USA angucke, dann könnte ich das
haben
ja
noch richtig Zeit. Sie haben noch richtig Zeit. Um Manager, also meine Ex-DAX-Manager in der deutschen Politik, die sucht man also mit der Lupe.
Unbedingt.
Also insofern waren Sie, aber ich meine, vielleicht haben Sie auch zu viele abschreckende Beispiele um sich herum gehabt.
Genau.
Sie haben es gerade erwähnt, Mietendeckel, Katrin Lompscher, oder? Die ja wegen unversteuerte Bezüge als Senatorin für Stadtentwicklung zurücktreten musste und wie gesagt den Mietendeckel eingeführt hat. Wie war eigentlich der Kontakt mit ihr? Haben Sie nur schriftlich mit ihr verkehrt oder konnten Sie persönlich mit ihr? Weil das ist ja wie Feuer und Wasser, oder?
Jetzt können Sie sozusagen hinterfragen, ob ich geeignet wäre für die Politik. Ich würde sagen, unser Verhältnis war professionell.
Gut, okay. Das sagt man immer dann, das sagt man immer dann, wenn man nicht mehr erzählen will. Herr Zahn, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum möchten Sie unbedingt noch verwirklichen?
Ja, ich möchte mehr Zeit für die Familie haben.
Das sagen viele. Und warum gönnt man sich die Zeit nicht vorher? Weil man es dann trotzdem spannender findet, CEO zu sein, als mit dem Sohn zu spielen?
Ja, ich sag mal, es hat
vielleicht
was
damit zu tun. Können Sie sich ja leisten, spätestens nach diesem Zusammengehen und mit Ihren 100.000 Aktien, da hält Sie nichts mehr davon ab.
Da haben Sie völlig recht. Auf der anderen Seite, ich sag mal, stelle ich immer wieder fest, dass ich noch Ziele habe, auch berufliche Ziele. Und insofern muss ich es einfach besser machen. Ja, ich muss mein Delegationspotenzial einfach deutlich besser ausbauen.
Herr Zahn, dann sind wir mal gespannt, an wen Sie was in Zukunft delegieren. Ich danke Ihnen vielmals für das interessante Gespräch und hoffen wir mal, dass wir uns auch mal in echt treffen und nicht nur am Mikrofon.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, und wer jetzt auch noch wissen möchte, wie die klimaneutrale Mobilität in den energetisch sanierten Vierteln von Vonovia und Co. aussehen wird, der sollte die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Die Chinesen kommen, heißt sie, oder wie Pekings E-Autobauer jetzt den europäischen Markt stürmen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen senden Sie wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.